Hi, hier ist Moritz von der Bereitschaftsjugend und vom Jugendrotkreuz. Und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Kreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Im Rahmen des Speakers Corner beim Willkommenstag des Münchner Roten Kreuzes habe ich mit Marion Iwako gesprochen. Sie war bis 2023 stellvertretende Geschäftsführerin und Bereichsleiterin für die sozialen Aufgabenbereiche beim Kreisverband München. Sie ist aber auch einen beeindruckenden beruflichen Weg in der sozialen Arbeit gegangen und kam dadurch früh über die internationale Arbeit mit dem Roten Kreuz in Kontakt, mit Stationen unter anderem in Rumänien, Kroatien, Somalia, Ruanda und Kenia. Es geht um soziale Arbeit im Zeichen des Roten Kreuzes und seiner Grundsätze und um die zugehörigen Herausforderungen wie Personalgewinnung und Bindung, nachhaltige Finanzierung und die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Oktober 1952 beschloss der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik die Gründung des Deutschen Roten Kreuzes der DDR. Diese 1954 vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz anerkannte nationale Gesellschaft existierte bis zu ihrer Vereinigung mit dem Deutschen Roten Kreuz Westdeutschlands am 1. Januar 1991. Und bei der Gelegenheit noch ein zweites Rotkreuzereignis aus der Enzyklopädie in eigener Sache. Am 23. Oktober 2018 veröffentlichte der unabhängige Podcast 7 gute Gründe seine erste Sendung. Seither erscheint in der Regel zum 23. eines Monats eine neue Folge. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Marion. Und wir starten, wie wir immer starten, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich müsste ja schon fast sagen, was habe ich im Roten Kreuz gemacht? Mein Name ist Marion Iwako. Ich habe 1990 angefangen, für das Rote Kreuz zu arbeiten, im internationalen Kontext, und war dann ab dem Jahr 2001 stellvertretende Geschäftsführerin und Bereichsleiterin für das Operativgeschäft hier im Kreisverband. Im Lauf der Zeit gab es dann viele Splittungen innerhalb dieser Aufgabenbereiche, aber das waren so die Starts des Ganzen.
Genau, jetzt hast du das ja sehr, sehr knapp dargestellt. Und insbesondere magst du mal ein paar wesentliche Stationen, vielleicht auch bevor du zum Münchner Roten Kreuz gekommen bist, nochmal erwähnen, damit man eine Vorstellung hat, was du da alles erlebt hast.
Genau, um diese Arbeit machen zu können, hat es natürlich einen Vorlauf gebraucht. Ich bin von meiner Grundausbildung her Erzieherin. Ich habe im Alter von 18 Jahren angefangen mit einem sogenannten Vorpraktikum im Kindergarten, dann 2 Jahre Erzieherschule mit verschiedenen Steps in verschiedenen Einrichtungen, unter anderem in der stationären Jugendhilfe, wie man heute sagt, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, und dann ein Anerkennungsjahr in der Arbeit für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung für Erwachsene. Anschließend 5 Jahre stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Damals hat man gesagt, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Die meisten der Kinder kamen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marburg damals zu uns nach längeren stationären Aufenthalten in der geschlossenen Unterbringung über einen Zeitraum von bis zu 3 oder 4 Jahren. Sowas gibt es heute eigentlich kaum mehr. Da hat sich auch, haben sich die Therapieansätze komplett verändert. Und nach diesen 5 Jahren in der stationären Jugendhilfe eben die Überlegung, wie es weitergehen kann, und dann für das Studium der sozialen Arbeit entschieden. Damals hat man das Sozialpädagogik genannt. Und dann innerhalb eines sehr kurzen Studiums, weil ich musste damals die sogenannte praktische Erfahrung nicht mehr sammeln, da wurde mir die Zeit als Erzieherin angerechnet, 1 Jahr in der Industriesozialarbeit bei der Firma Siemens hier gleich nebenan in der Hoffmannstraße als Werkstudentin. Und da war ich damals so ein bisschen der Exot unter den Sozialarbeitern, weil mit dem Kapitalismus hat man sich damals nicht verbündet, Ende der 80er Jahre. Und ich fand aber gerade diese Erfahrung in der Industriesozialarbeit enorm interessant, was auch Unternehmen damals schon getan haben, um ihre Mitarbeiterinnen möglichst lange zu halten, zu unterstützen und auch in schwierigen Lebenssituationen dann zu begleiten. damit sie eben nicht aussteigen aus dem Erwerbsleben, sondern dann nach einer gewissen Auszeit oder mit Unterstützung des Unternehmens auch ihre Arbeitskraft, natürlich mit dem Ziel, die Arbeitskraft wiederherzustellen, dann auch erhalten können. Und nach diesem Jahr in der Industrie Sozialarbeit, ein Jahr offene Kinder- und Jugendhilfearbeit zum Aufbau eines Jugendzentrums für eine Kirchengemeinde mit allem, was dazugehört hat, Umbau des Gebäudes, eines alten, denkmalgeschützten Gebäudes. Also da war schon einiges auch gefragt. Und während dieser Zeit schon, ich sage jetzt mal, Abwerbung über einen neuen Arbeitgeber zum Aufbau einer Fachschule für Altenpflege. Mein Schwerpunkt im Studium war das Thema Altenarbeit gewesen und darüber hat sich das dann ergeben, dass die auf mich aufmerksam wurden und mich direkt angesprochen haben, ob ich nicht Interesse hätte, eine Altenpflegeschule aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht, mit sowohl der Organisation als auch mit der Unterrichtsgestaltung, der Praxisbetreuung in den Fächern Psychologie, Gesprächsführung, Pädagogik, Wohlfahrtspflege, Methodenlehre und vielen praxisbetreuenden Aufgaben und natürlich die ganze Koordination des Schulbetriebs, angefangen von Suchen des Lehrkörpers bis hin zur Ausstattung des Mobiliars und des Fachmaterials, das man gebraucht hat, unter der damaligen Überschrift Altenpflege. Das war damals nicht wie jetzt die generalistische Ausbildung, sondern eine getrennte Ausbildung von der großen Krankenpflege. Und während dieser Zeit wurde ich aufmerksam auf die schlimmen Verhältnisse in den Kinderheimen in Rumänien. Damals nach dem Zusammenbruch des diktatorischen Regimes unter Ceausescu. Das war in allen Medien damals, 1989, 1990, und hat gezeigt, dass wir in Europa noch nicht so weit entwickelt sind, überall, wie wir vielleicht auch gedacht haben, dass wir entwickelt sind. Und das Deutsche Rote Kreuz hat dann der Schwestergesellschaft auch Hilfe angeboten in der Entwicklung einer Maßnahme zur Verbesserung der Situation in diesen Kinderheimen und hat Personal gesucht, um die Mitarbeiter aus Kinderheimen in Rumänien zu schulen in einer kindergerechteren Betreuung dieser Kinder, die meistens aus Roma-Familien kamen, in der Verbesserung der materiellen Ausstattung der Kinderheime, in der Verbesserung mit Sachmitteln der baulichen Gegebenheiten. Und ich habe mich dann nach Rücksprache mit meinem damaligen Arbeitgeber auch beworben auf diese Stelle und habe zu meiner Überraschung dann auch die Zusage bekommen. Ich hatte bis dahin keine Berührungspunkte zum Roten Kreuz. Ich kam also praktisch als Quereinsteiger in die Auslandsschiene des Deutschen Roten Kreuzes und habe dann in einem Team mit drei anderen KollegInnen in Rumänien über ein halbes Jahr in dem Bereich Nordwesten Rumäniens gearbeitet. Für ungefähr 40 Kinderheime waren wir damals dann zuständig.
Genau, und das war dein Einstieg quasi in die internationale Rotkreuzarbeit. Mhm. Du hast ja dann weitere Stationen im Ausland gehabt. Mhm. Wo warst du unterwegs?
Also nach diesem Jahr oder nach diesem halben Jahr in den rumänischen Kinderheimen war ich dann erst noch mal zurück an meiner Stelle, die mich freigestellt hatte, um auch noch mal darüber nachzudenken, ob diese Arbeit für mich wirklich eine Arbeit ist, die ich mir langfristig vorstellen kann. Denn die Arbeit war in diesem halben Jahr extrem fordernd, sowohl physisch als auch emotional, psychisch. Und die Perspektive von einem sicheren, festen Arbeitsplatz in zeitlich befristete Projektarbeit zu wechseln, war auch etwas, was man sich gut überlegen muss. Und ich habe mich aber dann für diesen Weg entschieden, allerdings das Deutsche Rote Kreuz gebeten, erstmal einen sogenannten Vorbereitungskurs für Auslandsdelegierte machen zu dürfen, was normalerweise eigentlich der ich sage jetzt mal, der sinnvollere Weg wäre, die Mitarbeiter entsprechend vorzubereiten. Aber manchmal ergeben sich eben Katastrophen oder Konflikt- oder Krisensituationen, in denen man auch sehr schnell agieren muss und reagieren. Und damals war das auch für das Deutsche Rote Kreuz eine völlig neue Aufgabe, sich im Bereich der sozialen Arbeit zu engagieren. Das war damals noch nicht üblich, sondern da war der Schwerpunkt Katastrophenhilfe, Unterstützung im Konfliktfall, vor allem Hilfsgüterlieferungen, logistische Unterstützung vor Ort dann in der Rehabilitation der Infrastruktur, aber nicht die soziale Arbeit, Entwicklungsprojekte. Und dann nach dieser Bedenkzeit bin ich dann praktisch ein Jahr später eingestiegen in Kroatien, in dem damaligen Konfliktgebiet ehemaliges Jugoslawien. Das Deutsche Rote Kreuz hatte einen Sozialarbeiter gesucht zum Aufbau von Unterstützungsmaßnahmen in sogenannten Geflüchtetenunterkünften, die entlang der Küste sich aufgebaut hatten. 2,5 Millionen geflüchtete Bosniaken überwiegend mussten untergebracht werden und 500.000 Vertriebene innerhalb Kroatiens. Und das hat sich entlang der Küste und bis hinter nach Nordosten von Kroatien dann gezogen. Und meine Aufgabe war, in den geflüchteten Unterkünften zu eruieren, welcher Hilfebedarf ist da für die Menschen, die da einfach nur untergebracht waren und ein Essen bekommen haben. Und ich habe diese geflüchteten Unterkünfte bereist, zusammen mit einer Assistentin, wie das auch in Rumänien der Fall war, weil man spricht ja normalerweise nicht die Landessprache. Und habe dann die ganzen Unterkünfte bereist und eben definiert, dass es sinnvoll wäre, in den geflüchteten Unterkünften Kindergärten aufzubauen, Schulsysteme aufzubauen, Pflegedienste anzubauen für die Alten und Kranken, die damit untergebracht waren. Eine sinnvolle Aufgabe für die Männer zu finden, die da saßen und mit ihrem Tag nicht so wirklich viel anzufangen wussten. Und wir haben dann ein relativ großes Projekt mit guter finanzieller Unterstützung auch aus der internationalen Community anbieten können, mit zusätzlichem Einsatz auch von Personal aufgeteilt auf die verschiedenen Regionen innerhalb Kroatiens und dann dieses Projekt in die Umsetzung gebracht. Mit Materiallieferung, mit Personaleinsatz, mit finanzieller Unterstützung, medizinischer Unterstützung, damit einfach die Situation für die Geflüchteten in die Unterkünften erträglicher wurde. Besser ist die nicht, die ist einfach irgendwie erträglicher. Danach zurück in das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes zur Koordination des Arbeitsstabs ehemaliges Jugoslawien. Da waren dann sämtliche Gebiete eingeschlossen, von Slowenien bis runter Mazedonien, fast in den Kosovo, um dann zu eruieren, auch was in den jeweiligen Gebieten erforderlich ist, was an Hilfsmitteln, was an Personaleinsatz gebraucht würde, um diesem internationalen Hilfeaufruf, der immer über die Föderation in Genf dann gesteuert ist, also die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, eine sinnvolle, koordinierte, schnellstmögliche, qualitativ hochwertige Hilfe zu leisten, wobei dieser Hilferuf an die internationale Gemeinschaft der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften weltweit dann erfolgt, wenn die nationale Schwestergesellschaft gesagt hat, wir bitten euch um Hilfe. Also die Operation folgt immer nach Aufruf des jeweils hilfesuchenden Landes, außer die nationale Gesellschaft wäre so betroffen, dass sie nicht mehr um Hilfe rufen kann. Dann könnte auch von außen proaktiv die Hilfe einfach angeboten werden. Normalerweise geht es so, dass man wartet, bis die Rotkreuzgesellschaft sich meldet. So war das damals, um dann diese Hilfe zu liefern. Für mich war die Koordination eines solchen Arbeitsstabes auch eine völlig neue Herausforderung. Wir hatten zum Teil sehr viel Personal auch draußen im Feld, unterschiedlichster Couleur, von Technikern über medizinisches Personal, dann natürlich auch die Pädagogen, diejenigen, die sich mehr um Schulung dann auch gekümmert haben, die über das IKRK dann auch erfolgt ist. Dann nach diesem Arbeitsstab oder aus diesem Arbeitsstab heraus nach Somalia zum Aufbau von Gesundheitsposten, Bildungsangeboten, Lehrangeboten für die somalische Community zum Thema auch, wie kann man den somalischen Roten Halbmond unterstützen, sehr sensible Themen wie das Thema Frauenbeschneidung anzugehen, um da entgegenzuwirken. Natürlich auch das Thema generelle Versorgung der Bevölkerung und es damals im Nachgang an die Präsenz der deutschen Bundeswehr in Somalia, die ja auch versucht hatten, massiv die Infrastruktur dort zu verbessern. Nach knapp einem halben Jahr war das allerdings dann auch schon wieder vorbei, weil der Krieg sich so wieder ausgebreitet hat in dieser Region, dass ein sinnvolles Operieren nicht möglich war und die Gefährdung auch für Delegierte dann zu groß und in der Nacht- und Nebelaktion der Evakuierung wir uns dann eine Woche später wieder in Bonn gefunden haben, dem damaligen Generalsekretariat, und ich die Aufgabe übertragen bekommen habe, zusammen mit einem Kollegen und meinem späteren Mann, die Koordination des Arbeitsstabs Ruanda zu übernehmen, weil im April 1994 es einen Riesenkonflikt in Ruanda gab, als die Gruppe der Hutu, die kleinere Gruppe der Tutsi, überfallen haben und als es wirklich einen Völkermord vor Ort gab, in dem 800.000 Personen circa gestorben sind. Und auch die internationale Gemeinschaft sehr schnell reagiert hat und im großen Maß Gelder zur Verfügung gestellt hat, diesen Millionen von Geflüchteten, die dann unterwegs waren, irgendwie zu helfen. Und nach diesem Dreivierteljahr im Arbeitsstab Ruanda habe ich erstmal Familienpause gemacht und habe dann innerhalb von 3,5 Jahren meine 2 Kinder, die dann geboren wurden, auch erzogen und bin dann aber mit Familie 1997 nach Kenia ausgereist und habe dann 3 Jahre noch in Kenia gearbeitet, bis ich 2001, also Ende 2000 aus Kenia zurückkam und 2001 dann hier beim Münchner Roten Kreuz gelandet bin.
Genau, also leichte Umwege und wirklich ja, also gerade das mit Ruanda ist ja jetzt, hat sich jetzt ja gerade gejährt, gibt es umfangreiche Dokumentationen sowohl zu der Situation damals als auch tatsächlich, wie der Aussöhnungs- und Aufarbeitungsprozess gelaufen ist, kann man vielleicht in den Shownotes verlinken. So, jetzt hast du ganz viele Stationen beschrieben, die auch ja, sagen wir mal, auch tatsächlich historischen Relevanz haben und du hast aber immer auch ein Stück weit einen Fokus auf soziale Arbeitsfelder, also nicht so die klassische, eben was du beschrieben hast, also nicht so Katastrophenhilfe, sondern eher eben tatsächlich langfristig Strukturen, Bildung, soziale Faktoren, die gesellschaftlich eben eine Relevanz haben, da aufgebaut haben. Trotzdem, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass du dann am Schluss beim Münchner Roten Kreuz landest? Ist es nicht auch ein bisschen langweilig nach solchen Erfahrungen da?
Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Herausforderung, hier in eine Verwaltungsstruktur zu wechseln, in der erstmal alles geordnet und selbstverständlich erscheint und man natürlich im Ausland, wenn man als Delegierte und auch im Rahmen von Delegationen und mit einem internationalen Kollegenteam dann agiert, ganz andere Handlungsfreiräume hat als in einer Verwaltungsstruktur, wo ein Nachweis der Mittelverwendung praktisch vom einfachen Büromaterial bis hin zu größeren Summen für Projekte selbstverständlich ist. Natürlich hatten wir auch im Ausland die Nachweispflicht, sind die Gelder, die zur Verfügung gestellt worden, zweckbestimmt eingesetzt worden. Aber das Kleinteilige, das habe ich erst im Kreisverband München kennengelernt, aber nicht, weil das jetzt im Kreisverband München besonders akribisch gepflegt würde im Vergleich zu anderen Verwaltungsstrukturen, sondern das ist in Deutschland halt einfach üblich, dass wir uns verwalten müssen bis zu einem gewissen Grad und vielleicht auch manchmal überverwalten. Die internationale Arbeit hat mich geerdet bezüglich meiner Belastbarkeit oder meines Empfindens, was jetzt wirklich eine Katastrophe ist. Wenn am Montag früh die Computer nicht funktionieren, ist das keine Katastrophe. Und auch wenn ein oder zwei Mitarbeiter mal fehlen in der Praxis, ist es keine Katastrophe. Ich habe dann immer gesagt, eine Katastrophe ist, wenn 1 Million Menschen auf ihr Wasser warten.
Ja.
Und nicht wissen, wie das gehen soll.
Das habe ich mir auch gefragt. Also wie ist es von der Auslandsperspektive in die Inlandsperspektive umzuschalten? Und so auch, werden dann nicht manche Sorgen auch halt sehr klein in Wirklichkeit, wenn man sagt, hey, das sind keine richtigen Probleme. Also ist das ein...
Ja, aber ich denke, für den Mitarbeiter, der das da empfindet, in dem Moment ist es natürlich trotzdem ein Problem. Und die Katastrophenschwelle hängt beim Einzelnen eben individuell. Und die wichtige Aufgabe ist dann auch, hier im Alltag entsprechend empathisch und ernst zu nehmen, zu reagieren und es dann auch nicht klein zu reden. Man muss trotzdem versuchen, konstruktiv und locker mit Problemstellungen umzugehen, denn es ist keinem geholfen, wenn man sich da verkrampft.
Genau, du hast ja hier dann eine Doppelrolle auch gehabt, sowohl Bereichsleitung für diese sozialen Aufgaben, aber gleichzeitig auch stellvertretende Geschäftsführung. Also das heißt ja irgendwie eine Managementrolle. Du hast natürlich vorher auch schon so Managementrollen ein Stück weit vielleicht gehabt, aber war das nochmal was anderes? Also war das ein Unterschied
zu dem, was du vorher gemacht hast? Ja, das war ein Riesenunterschied. Ich war ja auch zu Beginn meiner Tätigkeit hier auch noch zuständig für den Rettungsdienst und die Rotkreuzgemeinschaften. Da waren ja diese Aufgaben noch viel mehr gebündelt auf eine Person, weil wir natürlich auch noch kleiner waren als Kreisverband. Wir sind ja enorm gewachsen in den letzten 23 Jahren. Und ich bin schon ein Mensch, der gerne Details auch kennt, bevor er Entscheidungen trifft und oder sich selbst ein Bild macht von Lagen und nicht nur über Hörensagen oder über Dritte Situationen annimmt und auf Basis dessen entscheidet. Ich setze mich gerne mit einzelnen Mitarbeitern hin und höre mir deren Nöte auch an und entscheide dann. Und da muss man natürlich irgendwann auch ein bisschen großteiliger denken, weil sonst arbeitet man sich im Alltag auf. Also man muss auch mal 5 Grad sein lassen und Dinge einfach annehmen, um einfach das große Ganze im Blick zu halten und trotzdem dem Einzelnen gerecht werden zu können.
Mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt auf über 20 Jahre da zurückschaust, gibt es da, also was waren das für Themen, um die du dich gekümmert hast und waren da vielleicht auch Projekte dabei, wo du sagst, Mensch, da haben wir richtig was geschafft?
Also was immer wichtig war und was immer wichtig ist für Management, ist natürlich, stehen die Ausgaben in Relation zu den Einnahmen. Und das ist egal, ob das die soziale Arbeit, die Pflege, die mir ja auch zugewiesen war und den Rettungsdienst bedeutet, oder die Baukörper, die wir hier unterhalten, den Logistikpark, den Personaleinsatz. Trotzdem muss man immer schauen, können einzelne Mitarbeiter das noch verarbeiten, was sie verarbeiten müssen. Unser Hauptlöwenanteil an Ausgaben sind nun mal die Personalkosten bei ungefähr 80-85%. Und einfach nur zu sagen, wir nehmen noch ein Projekt dazu, weil wir wollen ja wachsen und wir wachsen aber dann nicht im Personalbereich, das ist einfach nicht möglich. Und zu schauen, dass ich immer eine Balance halte zwischen dem, was Wenn ich sage, meine ich wir als Kreisverband, als Körper, als Organisation, können wir das, was wir umsetzen wollen, auch tatsächlich in der Praxis dann umsetzen. Und das muss ich natürlich auch im Außenbereich, wenn ich im internationalen Kontext arbeite. Es nützt nichts, wenn ich Projekte anbiete, die ich nachher nicht realisieren kann. Ich muss immer gut reflektieren, lässt sich das realisieren, was ich realisieren möchte. Und das ist natürlich, wenn ich für viele Projekte zuständig bin, wie hier gewesen bin, von der Kinderkrippe bis zur stationären Pflege über den Rettungsdienst, ist was anderes, als wenn ich im internationalen Kontext ein abgeschlossenes Projekt habe. Aber auch das muss natürlich passen zum Gesamtgefüge.
Ja, und auch da vielleicht im Idealfall ja so nachhaltig angelegt sein, dass es dann auch weiterläuft, wenn das Projekt aus der Organisationssicht zu Ende ist.
In jedem Fall.
Genau. Das stimmt, was du sagst, das habe ich schon verdrängt gehabt, dass du am Anfang, genau, da gab es noch keine extra Bereichsleitung für die Aufgaben, die quasi der nationalen Hilfsgesellschaft eher zugehören. Aber jetzt, wenn wir deinen Fokus auf das Thema der sozialen Aufgabenfelder und der sozialen Arbeit auch nochmal anschauen, was würdest du sagen, was macht denn vielleicht den Unterschied aus Also das Rote Kreuz als Träger von sozialen Aufgabenfeldern, was macht das aus, was ist da besonders und vielleicht auch, was bedeutet für dich soziale Arbeit im Zeichen des Roten Kreuzes, was verbindest du damit? Also was ist da der Unterschied vielleicht
auch? Wir haben ja unsere 7 Rotkreuz-Prinzipien und ich freue mich, wenn wir das schaffen, im Alltag, in der sozialen Arbeit das auch zu leben. Das könnte man sagen, das muss ja für Pädagogen selbstverständlich sein, wenn wir überwiegend in der sozialen Arbeit im pädagogischen Bereich unterwegs sind, aber auch in der Pflege, dass ich menschlich und neutral und unparteilich und im Interesse aller handle. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit und der Alltag zeigt, dass genau die Haltung etwas ist, was intensiv gepflegt werden muss, auch durch das Vorleben des Vorgesetzten, wie gehe ich mit Menschen um? Und wie wertschätzend reflektiere ich die Arbeit, die der Mitarbeiter eben bringt im Rahmen seines Bestmöglichen? Und was braucht er vielleicht auch dazu? Was mich immer fasziniert hat beim Roten Kreuz, war dieses Konglomerat von Nationalitäten und Ethnien, die wir hier verbinden, sicher mehr als jeder andere Verband. Gerade weil die Menschen wissen, Rotes Kreuz gibt es weltweit in über 190 Ländern der Erde. Das ist eine, ich sag mal, eine Marke, die so bekannt ist, ob als Rotes Kreuz oder Roter Halbmond, dass man damit auch einen enormen Vorteil hat, das zu nützen, wenn Mitarbeiter eben mit internationalem Hintergrund oder einem anderen nationalen Hintergrund kommen, dass sie grundsätzlich sich vorstellen können, was bedeutet ein Rotes Kreuz. Jetzt unterscheiden sich die Aufgaben natürlich innerhalb der nationalen Gesellschaften sehr stark. Es gibt in den meisten nationalen Gesellschaften fährt das Rote Kreuz keinen Rettungsdienst. Das ist was ganz typisch Deutsches. Es gibt noch ein paar Länder, die das tun, aber die Erste Hilfe findet zum Beispiel überall jeder. Und auch diesen Verbreitungsgedanken des Roten Kreuzes und des Halbmondes, auch das findet man, egal ob die Länder islamisch oder christlich gepflegt sind. Und dieses gute Miteinander, das ist schon etwas, was sehr beeindruckend ist.
Ja, und würdest du sagen, weil also dass du dann sagst, das Rote Kreuz macht vielleicht einen Unterschied oder es ist vielleicht auch wichtig, wer sind wir als Organisation, welche Werte und so weiter, ist das, wie vermittelt man das denn im Alltag den Menschen, die das insbesondere beruflich machen, in sozialen Aufgabenfeldern, also spielt das da überhaupt eine Rolle, also einerseits von, du hast gesagt, man muss den vorleben, auch Wertschätzung, wie gehe ich mit denen um, aber spielt da auch das quasi Vermitteln, wer ist das Rote Kreuz, was macht uns aus und diese Werte der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, spielt das da eine Rolle im Alltag?
Also was wir für alle Einrichtungen vorgenommen haben, war eigentlich im Rahmen ihrer Rahmenkonzeptionen oder ihrer Hausleitlinien, sich zu überlegen, wie setze ich diese Ideen des Roten Kreuzes im Alltag in meiner Arbeit um. Und das ist für den Kindergarten oder die Kinderkrippe definiert bis hin zur Pflegeeinrichtung, um eben genau da gut hinzugucken, was unterscheidet uns eben, was, um auch über diese praktische Auseinandersetzung, was bedeutet ein neutrales und ein menschliches Handeln in der Pflege. Da schaut es eventuell anders aus als in der Kindertagesstätte, auch wenn sich das vom Grundgedanken, von der Grundideologie her durchaus übertragen lässt. Aber die spezifische Anwendung für den Einzelnen und auch in meinem Team ist etwas, was man auch erarbeiten muss und im Alltag. Und dann aber auch immer wieder, wir haben zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung das Thema interkulturelle Öffnung auch als Thema gehabt. Und da haben wir nicht den Schwerpunkt darauf gelegt, unbedingt wie pflege ich Mitarbeiter mit einem anderen kulturellen Hintergrund und mit einer anderen Religion richtig. Das ist auch ein Thema gewesen, aber vor allem auch, wie gehe ich mit Kollegen um, die aus einem anderen Kulturkreis kommen? Wie respektiere ich dessen Haltung? Wie respektiere ich dessen unterschiedliche Herangehensweise? Und wo können wir auch voneinander lernen mit unserer unterschiedlichen Wahrnehmung und unterschiedlichen Betrachtung auch von Altersgruppen und von Rollenbildern und von Geschlecht und dass man das wirklich gut hinbekommt und dann Mitarbeiter auch immer wieder schult in dem Bereich.
Okay, das heißt, es hat schon eine Rolle gespielt, auch also insbesondere konzeptionell und auch für die Menschen. Mhm. Würdest du sagen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war das, ist es, also Sie sind ja damit, haben sich sicher auseinandergesetzt, auch weil es eben da verbunden wurde, aber hast du das Gefühl, das ist denen irgendwie wichtig oder ist es halt meist ein Job, kann auch woanders sein? Also macht das für die einen Unterschied, dass sie beim Roten Kreuz arbeiten?
Ja, ich glaube schon, weil sie haben, also heute haben Mitarbeiter ja die Möglichkeit, zwischen ganz vielen Arbeitgebern zu wählen. Gerade im Bereich der Pflege und der sozialen Arbeit. Der Fachkräftemangel ist in beiden ungefähr gleich intensiv. Und natürlich wählen Mitarbeiter auch aus pragmatischen Gründen einen Arbeitsplatz. Ob er nahe zum Wohnort liegt, wie hoch meine Fahrtkosten sind. Aber ich denke schon auch, dass es eine Rolle spielt, wie weit muss ich mich verbiegen für meinen Arbeitgeber? Was kann der vielleicht von mir wollen, inhaltlich oder von meiner ideologischen Ausrichtung? Nicht jedem ist die Nähe einfach zu gewissen religiösen Inhalten gegeben. Die sagen dann, wir bewegen uns lieber auf einem neutralen Terrain, wo Platz für andere ist. Während Mitarbeiter einer anderen Organisation durchaus zu Recht sagen können, mir ist aber genau das wichtig, dass ich religiöse Inhalte mitvermitteln kann und das auch Kindern oder Senioren mitvermitteln kann und die dann genau diesen Weg wählen. Aber gerade die Neutralität und dieses Annehmen, auch über die Geschlechter hinaus, das ist ja auch noch nicht für alle Arbeitgeber selbstverständlich, dass ich unabhängig meiner geschlechtlichen Orientierung meinen Arbeitsplatz wählen kann. Ich glaube, das, was wir im Roten Kreuz leben, ist schon etwas Besonderes.
Du warst ja explizit, du hast ja ganz viel mit Personalthemen auch zu tun gehabt. Mhm. Und du hast gerade den Fachkräftemangel schon beschrieben. Und ich weiß, du hast ja auch so Projekte gemacht mit auch quasi gezielter Werbung von Fachkräften im Ausland und so weiter. Kannst du mal beschreiben, diese Herausforderung, Personal zu gewinnen, jetzt sagen wir mal speziell fokussiert vielleicht auf die sozialen Aufgabenfelder, aber das ist ja, nimmt sich nicht viel in anderen Bereichen. Also was ist das für eine Herausforderung? Was hast du da alles probiert? Und was ist so vielleicht auch was was ist schwer, die Menschen zu finden, zu gewinnen und dann vielleicht auch zu halten? Was muss man da tun dafür?
Also es steht außer Frage, dass in der sozialen Arbeit natürlich wie in alle anderen Aufgabenbereichen der Verdienst im Verhältnis stehen muss zu dem, was man von den Menschen auch erwartet. Also es gibt keinen Arbeitsplatz, wo man nicht nach dem Gehalt fragt. Aber grundsätzlich habe ich gelernt, dass darüber hinaus nicht nur Gehaltsbestandteile, da nehme ich jetzt, ob ein Jobticket möglich ist, ob ein Dienstfahrrad möglich ist, wie viele Tage Urlaub gewährt werden, wie flexibel ich im Urlaub bin, die Situation, wie fühle ich mich an meinem Arbeitsplatz und wie kann ich meine Ideen umsetzen am Arbeitsplatz, mindestens genauso wichtig sind für viele. In der sozialen Arbeit, in den Arbeitsfeldern, für die ich zuständig war, habe ich schon so empfunden, dass die Mitarbeiter einen relativ großen Spielraum haben im Rahmen der geschuldeten Qualität und im Rahmen dessen, was rechtliche Vorgaben auch abverlangen, den Arbeitsplatz frei zu gestalten und auch Inhalte reinzubringen, wo der Einzelne seine Schwerpunkte hat. Natürlich muss das Kindeswohl gesichert sein und die Pflege muss einen qualitativen Anspruch haben. Aber wie ich inhaltlich das Ganze umsetze und den Tag strukturiere, denke ich, dass wir hier beim Roten Kreuz auf der einen Seite eine gute Sachmittelausstattung in unseren Einrichtungen haben. Wir haben viele relativ neue Einrichtungen, die attraktiv für Mitarbeiter sind. Ich habe meistens Teamleitungen erlebt, die viel Verständnis hatten für ihre Mitarbeiter und auch motivierend gearbeitet haben. Und wir haben eine Transparenz und Durchlässigkeit in den Aufgaben, für die sich jemand entscheidet. Wenn ein Mitarbeiter ab einem gewissen Punkt sagt, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen, weil ich mich zu alt fühle oder weil ich wirklich zu alt bin, weil ich körperliche Einschränkungen habe, weil ich mich an dem Arbeitsplatz nicht wohl fühle, gibt es für mich im Haus in der Organisation irgendwo eine andere Stelle. Das gelingt nicht immer, aber ich habe viele gute Beispiele erlebt, wo das möglich war. Jemand im Rahmen dessen, was das Haus gebraucht hat oder die einzelnen Einrichtungen brauchen und das, was der Mitarbeiter sich wünscht, irgendwo einen Kompromiss zu finden. Kann ich Stunden reduzieren? Kann ich meine Arbeitszeit anders verlegen am Tag? Kann ich aus der Wechselschicht raus? Kann ich mit einem Mitarbeiter eine Einrichtung tauschen? Ich wohne jetzt in, oder ich bin umgezogen, ich bin jetzt vom Münchner Norden in den Münchner Süden gezogen, habe eine Einrichtung, wo ich wechseln kann, damit ich nicht so einen weiten Fahrtweg habe. Also da gibt es viele Dinge, über die man Wertschätzung ausdrücken kann. Natürlich auch, kann ich mich weiterbilden? Da haben wir auch sehr viel unternommen in der sozialen Arbeit, Mitarbeitern diese Möglichkeit zu geben. Leider ist es oft so, wenn die Mitarbeiter sich dann weitergebildet haben und einen höheren Qualitätslevel erreicht haben oder Qualifikationslevel erreicht haben und wir haben dann nicht keine genau Stelle. Diese Stelle anzubieten, dann ist der Mitarbeiter weg. Dann haben wir sehr viel investiert. Ich nehme jetzt das Beispiel Qualitätsbeauftragte. Ich weiß nicht, wie viele Qualitätsbeauftragte ich ausgebildet habe im Laufe der Zeit oder wir ausgebildet haben im Laufe der Zeit, wo ich verantwortlich war, und die waren halt dann einfach weg. Ja, das muss man halt dann einfach akzeptieren. Du hast gefragt, wie das war mit der Akquise aus dem Ausland. Wir haben mal in einem wirklich größeren Stil versucht, auch Pflegemitarbeiter aus dem Ausland zu gewinnen. Oder immer wieder versucht. Die kamen dann schon an, aber die Frage ist, sind sie dann geblieben oder haben sie dann festgestellt, als sie hier waren, ich brauche eigentlich die Qualifikation nicht, ich kann auch so Geld verdienen, dann gehe ich jetzt mal lieber schnell woanders hin. Oder die hier die Ausbildung gerne mitgenommen haben und sich dann völlig anders orientiert haben bei einem anderen Arbeitgeber, weil der dann vielleicht wieder näher zum Arbeitsort des Partners war. Also da gibt es unterschiedlichste Gründe, warum das nur bedingt erfolgreich waren, diese Versuche. Deswegen würde ich es nie aufgeben, das weiter zu versuchen. Muss man ja, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Aber man muss schon auch die Bereitschaft zur Frustration haben, wenn man diese Anläufe unternimmt.
Ja, genau. Also es gab gesagt, Frustrationstoleranz braucht es ein bisschen jetzt in dem Kontext bei der Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gibt es vielleicht auch so Projekte, wo man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt irgendwie, also das sind ja wahrscheinlich auch nicht alle erfolgreich. Das heißt, da war das schon auch ein Thema, wo du sagst, da gibt es immer wieder mal Dinge, die man halt versucht hat, wo man viel investiert hat und die gehen schief. Damit muss ich dann umgehen.
Ja, das ist selbstverständlich. Also in 22 Jahren oder fast 23 Jahren muss man einfach Mut zur Lücke haben und sagen, ich probiere jetzt einfach etwas und wenn ich merke, auf dem Weg dahin, das ist nicht zu realisieren, dann muss ich es auch wieder lassen. Das ist, betrifft die Entwicklung von Einrichtungen, den Umbau oder den Neubau von Pflegeeinrichtungen oder von Kindertagesstätten, das Schließen und das Öffnen von Kindertagesstätten, zu sagen, ich bewerbe mich jetzt für ein ausgeschriebenes Projekt bei der Stadt und bekomme dann aber den Zuschlag nicht, sondern der konkurrierende Wohlfahrtsverband bekommt eben dieses Projekt. Oder ich beginne ein Projekt und merke in der Umsetzung, das funktioniert nicht, wie ich mir vorgestellt habe. Es wird viel zu teuer, ich finde das Personal nicht, ich habe die Räumlichkeiten nicht, die Logistik ist zu schwierig. Ich habe vielleicht nicht die Mitarbeiterteams, die da mitziehen, die in Vorleistung treten müssten. Und dann muss man auch zurücktreten und sagen, ich habe es versucht und es hat halt nicht geklappt.
Genau, jetzt hast du schon eins angesprochen, wo wir uns um Projekte bewerben. Da geht es ja oft auch darum, dass die entsprechend finanziert werden von irgendjemandem. Und als Teil der Geschäftsführung waren ja eben ganz viele Finanzierungsthemen auch bei dir. Was würdest du sagen, oder wo kommt denn überhaupt Geld her für soziale Aufgaben im Roten Kreuz? Wo kommt die Kohle her?
Wir leben in München in Gott sei Dank einer florierenden Stadt und in einer Stadt, die den Wert der sozialen Arbeit sehr hoch schätzt und die zum Glück den Trägern sozialer Projekte gute Geldmittel zur Verfügung stellt. Grundsätzlich sind die meisten unserer Projekte, unserer Angebote, unserer Einrichtungen durch die Landeshauptstadt München finanziert oder eben dann auch zum Beispiel durch den Bezirk, durch den Freistaat Bayern, durch die Regierung von Oberbayern oder auch durch den Bund. In unterschiedlichem Maße muss man aber immer einen gewissen Eigenmittelanteil mitbringen für diese Projekte oder für diese Angebote, vielleicht auch um die Ernsthaftigkeit des Trägers zu prüfen Und diese sogenannten Restmittel, die müssen dieser Eigenmittelanteil, der muss irgendwo herkommen. Und den erwirtschaftet dann der Kreisverband München durch seine sogenannten Gewerbebetriebe. Also Flohmärkte, Parkplätze, Parkhäuser, den zentralen Omnibusbahnhof, alles, was wir da als Angebot haben. Aber natürlich auch durch Stiftungen und durch Spenden der Menschen, die uns vertrauen, dass wir in ihrem Sinne das auch gut umsetzen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil du hast ja gerade beschrieben, wo also öffentliches Geld herkommt. Das macht aber ja gleichzeitig ein Stück abhängig von diesen Fördergebern, also dass die das auch tun, auch langfristig tun, bestimmte Kriterien muss man einhalten und so weiter. Also was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn zum Beispiel auch die Spenderinnen und Spender oder auch die Fördermitglieder, um eben da einen gewissen Handlungsspielraum und eine Unabhängigkeit zu haben, um dann auch eben dadurch soziale Wirkung zu erzielen?
Also wir haben ja grundsätzlich in unseren Statuten auch, dass die Arbeit des Roten Kreuzes unabhängig sein muss und nicht gesteuert durch übergeordnete Behörden, die uns sagen, was wir tun müssen. Die Arbeit des Roten Kreuzes ist immer eine freiwillige und eine unabhängige. Trotzdem müssen wir natürlich im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben, von Bestimmungen agieren und handeln. Das gibt uns auch nicht den Freiraum, wenn ich das Geld jetzt von einem Stifter oder von einer Privatperson bekomme. Auch dann muss ich mich in der Umsetzung an das halten, was grundsätzlich vorgegeben ist für die Arbeit mit gewissen Zielgruppen. Wenn ich in der Pflege arbeite, muss ich mich grundsätzlich an die Vorgaben der Qualitätssicherung halten und muss die Aufgaben des medizinischen Dienstes der Kassen und der Heimaufsicht standhalten. Ich kann nicht nur, wenn das Geld vielleicht anteilig von einem Privaten kommt, da freier agieren, aber ich kann mir durch diese Gelder von Privatpersonen Dinge leisten für die jeweiligen Einrichtungen, die mir ein öffentlicher Träger nicht zur Verfügung stellt. Ich kann ein tolles Spielgerät in den Garten stellen oder ich kann einen für Menschen, die dement sind, besondere Anreizsysteme schaffen in der Einrichtung. Ich kann mir eine etwas hochwertigere Ausstattung leisten. Das ist alles, was im Endeffekt auch dann den Zielgruppen zugutekommt, wenn ich diese zusätzlichen Mittel habe.
Wir haben ja ein relativ breites Aufgabenspektrum, auch im sozialen Bereich. Aber hast du das Gefühl, gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte man möglicherweise auch noch mehr machen oder irgend so ein Bedürfnis, was es in der Gesellschaft gibt, auch noch stillen uns dahin entwickeln? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das hätte ich eigentlich immer gern mal angepackt und hat sich aber nicht ergeben?
Also ich sage, in jedem Bereich, den wir tun, könnten wir mehr tun, wenn wir mehr Geld hätten. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das Netzwerk innerhalb der Landeshauptstadt relativ gut aufgestellt ist und durch den Verbund mit den anderen Wohlfahrtsverbänden auch viele Zielgruppen sehr gut erreicht werden. Und wenn ich jetzt ad hoc sagen müsste, wo man noch mehr tun könnte, da fehlt mir allerdings trotz der 22-jährigen Arbeit an diesen Themen zum Teil die Idee, wie man diese Umsetzung erreichen kann. Einen großen Bedarf gibt es zum Beispiel bei der häuslichen Unterstützung für Senioren, die selbstständig leben. Das wird unser Rettungsdienst auch bestätigen. Die kommen zum Teil in Haushalte, die unterirdisch sind, weil Menschen meinen, sie kommen noch zurecht, kommen aber eigentlich nicht mehr zurecht und trauen sich aber nicht, die Hilfe zu holen. Und selbst wenn sie die Hilfe angeboten bekommen, die Hilfe nicht annehmen können. Die Stadt hat es erkannt und hat schon vor Jahren ein größeres Projekt aufgelegt, damit mehr Mittel zur Verfügung stehen, häusliche Versorgung für Menschen, die selbstständig leben, organisieren zu können. Aber erstens haben uns die Umsetzer gefehlt. Wer mag diese hauswirtschaftliche Tätigkeit wirklich tun? Wer mag als Hauswirtschaftsunterstützung in die Haushalte gehen? Haben wir überhaupt die Gruppe? Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch über unsere Pflegeschule mal drüber nachdenkt, könnten wir ein Segment von Qualifizierung von Menschen für die Unterstützung im häuslichen Bereich aufbauen, als komplementär zur Pflege. Und dann aber auch, wie kann man diese Mittel so abrufen, dass es niedrigschwellig ist, dass die Menschen sich überhaupt erlauben oder trauen, zum Amt oder zum Alten- und Servicezentrum zu gehen und zu sagen, ich brauche diese Hilfe. Also wir haben vor 10 Jahren angefangen, an diesem Thema zu arbeiten. Und ich weiß, dass jetzt im Moment irgendwie ein erneuter Versuch läuft, Mitarbeiter direkt anzustellen bei den Alten- und Servicezentren, um die dann rauszuschicken. Aber das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo noch viel Hilfe erforderlich wäre. Mhm.
Schauen wir auch auf die ehrenamtliche Perspektive für diese sozialen Aufgaben. Also das ist ja auch ein Bereich, wo es einerseits schon auch viel Zusammenarbeit gibt zwischen Haupt- und Ehrenamt, wo Ehrenamtliche oft eine Ergänzung auch darstellen, möglicherweise auch eigene Bereiche entwickeln. Wie erlebst du denn die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt für diese sozialen Aufgabenfelder und welche Rolle spielt denn das Ehrenamt in diesen Aufgaben?
Es gibt Aufgabenbereiche, wo die Ehrenamtlichen eine sehr große Rolle spielen. Das ist zum Beispiel in unseren Alten- und Servicezentren. Da haben wir pro Alten- und Servicezentrum im Schnitt zwischen 30 und 50 Ehrenamtliche, die sich engagieren und entweder innerhalb des Alten- und Servicezentrums gewisse Aufgaben übernehmen. Das sind also Begegnungsstätten für Senioren, die noch rüstig sind, aber zum Teil auch als Begleitdienste mitwirken, wenn alte Menschen sagen, ich habe einen Arztdienst, ein Arzttermin, ich kann nicht alleine gehen, ich brauche jemanden, der mir beim Einkaufen hilft, ich bräuchte mal jemanden, der den Hund spazieren führt oder ich muss ins Krankenhaus, wer versorgt die Blumen. Da klappt es relativ gut. Schwieriger ist es im Bereich der Kindertagesstätten. Die Kollegen und Kolleginnen könnten sicher sehr gut Unterstützung brauchen beim Vorlesen, bei den täglichen Abläufen in der Kindertagesstätte. Da sind aber die Hürden, egal welcher Art, wen kann ich reinlassen in die Kindertagesstätte, wer kann da mitwirken, ist jeder bereit, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, wie klappt es mit der Anleitung dieser Person, wie reagieren die Eltern, da ist es zum Beispiel viel schwieriger. Auch im Bereich der Migrationsarbeit wäre das eine sehr wichtige Aufgabe, Menschen, die neu zugewandert sind nach Deutschland mit Fluchthintergrund, die vielleicht die Möglichkeit hätten, aus einer Gemeinschaftsunterkunft rauszukommen, in eine eigene Wohnung. Wie findet die Person eine Wohnung? Wie geht die Person zu Behörden? Begleiter zu haben, da ist natürlich oft das Problem, wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Spreche ich deren Muttersprache oder gibt es eine gemeinsame zweite Sprache, Englisch oder Französisch, über die wir kommunizieren können, damit es überhaupt eine Hilfe ist? Und bei allen Diensten, egal welcher Art sie sind hauptamtlich, ist schon im hauptamtlichen Bereich erstmal eine Art Bedenken oder Überlegung, wie arbeitsreich ist das, einen ehrenamtlichen Mitarbeiter oder eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vorzubereiten auf diese Arbeit? Kann ich das schaffen neben meinem normalen Tagesgeschäft, das ich habe? Mein Appell war immer, jeder darf im Roten Kreuz ehrenamtlich mitarbeiten, der mitarbeiten will. Und wir Hauptamtlichen stehen in der Pflicht, die Menschen, die sich bei uns engagieren wollen, auch gut mitzunehmen und ihnen diese Plattform zu geben. Und wenn ich weiß, dass dieser potenziell Ehrenamtliche sich auf einen gewissen Bereich fokussiert, wo es eher schwieriger ist, dann muss ich eine Alternative finden, die ich dem anbiete, wo er sich stattdessen engagieren kann. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich will jetzt einfach im Rettungsdienst mitfahren. Da habe ich eine ewige Ausbildung, bis ich das wirklich kann. Genau in der Bergwacht, genau in der Wasserwacht und so in der sozialen Arbeit gibt es eben auch Aufgabenbereiche, wo ich niedrigschwelliger einsteigen kann, wie wir es so schön sagen in der sozialen Arbeit, und wo ich eine intensivere Vorbereitung brauche. Wenn ich einen Sterbenden begleite, dann ist es intensiver, als wenn ich sage, ich mache jetzt mal einen Ausflug am Nachmittag mit der Jugendgruppe aus dem Jugendzentrum.
Genau, das heißt aber, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und man muss eben schauen, unter welchen Rahmenbedingungen das gut funktioniert und auch dann im Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt. So, dann Marion, du bist ja jetzt seit einem Jahr im Ruhestand. Ist es denn jetzt genug mit dem Roten Kreuz?
Ist nie genug. ich bin zwar hauptamtlich im Ruhestand und das genieße ich auch sehr, dass ich nicht mehr in der 24-7 Verantwortung stehe, sage ich mal. So habe ich mich wenigstens gefühlt, solange ich da war. Abrufbereit, auch nach Feierabend abrufbereit am Wochenende. Weil mir immer lieber war, dass ich etwas vorzeitig gewusst habe, als dass ich es hinterher reparieren muss. Das war immer schwieriger. Also lieber stören in der Freizeit als hinterher. Ich kann das gut genießen. Ich bin auf der anderen Seite aber in der Gemeinschaft Wohlfahrt und Soziales noch engagiert. Und das werde ich auch bleiben. Und das werde ich jetzt dann wieder intensiver nachverfolgen. weil ich eben genau möchte, dass dieser Match zwischen Ehrenamtlichen im sozialen Bereich und Hauptamtlichen etwas geschmeidiger wird und noch mehr Menschen den Zugang zu unseren sozialen Aufgaben finden, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Und ich weiß aber, dass im Hauptamt einfach auch die Kapazität zum Teil fehlt, sich entsprechend zu kümmern. Und wenn ich da noch ein bisschen Mehrwert beigeben kann, dann ist es in Ordnung.
Freut uns sehr, insbesondere, weil du ja auch heute hier bist. Das ist ja auch ein Zeichen. Und jetzt hast du ja schon so deine Stationen geschildert. Das ist ja ein unglaublicher Erfahrungsschatz. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, was ist denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Nein, das kann ich nicht sagen. Nach so vielen Jahren kann ich nicht sagen, es gibt ein prägendes. Mein prägendes Erlebnis, vielleicht um das zu summieren, ist die Begegnung mit Menschen gewesen. Mit Menschen, die sich im Roten Kreuz engagieren, für die Organisation, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und wirklich, ich würde sagen, dass der Großteil, 90-95%, wirklich so überzeugt waren von der Arbeit, die sie auch tun und sich in so einem hohen Maß auch identifizieren konnten, dass das eine ganz tolle Erfahrung war. Und das ist prägender als ein Highlight. Und da kann die Ehrung eines Ehrenamtlichen, der eine Auszubildende über 3 Jahre begleitet hat, ein Mädchen, die eher bildungsfern war und Bildungsschwächen hatte, aber durch die Begleitung eines Ehrenamtlichen am Schluss eine Berufsausbildung hatte, das kann genauso wertvoll sein wie die Einweihung des Umbaus eines Pflegeheims, wo Millionen und Jahre von Arbeit drinstecken. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das eine prägender als das andere war. Es gab ganz viele Begegnungen und viele Ereignisse, an die ich gerne zurückdenke. Und ich wünsche jedem, dass er nach Ende seiner Berufstätigkeit so zufrieden zurückblicken kann. Nicht selbstzufrieden, sondern einfach sagen, ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht in dem Maße, in dem es mir möglich war, mit dem Einsatz. Und es war gut.
Und gibt es, weil wir heute auch insbesondere gerade beim Willkommenstag ja Menschen hier haben, die neu im Roten Kreuz sind, egal ob ehren- oder hauptamtlich, gibt es irgendwas, so einen Tipp von dir, wo du sagen würdest, Menschen, die neu im Roten Kreuz sind und da starten, was würdest du denen als Tipp mitgeben oder denen empfehlen?
Informieren Sie sich gut über das, was unser Verband hier alles zu bieten hat. Netzwerken Sie gut mit den Kolleginnen, auch um dann vielleicht mal bei Problemstellungen, die nicht so typisch sind für ihren Arbeitsplatz, zu wissen, okay, ich habe jetzt das Problem, aber ich weiß, da gibt's ja den Herrn oder die Frau so und so oder die Kollegin X, die kennt sich da aus, da gehe ich jetzt hin. Nützen Sie Ihre Kontakte zum Personalrat, wenn Sie mal Probleme haben, und sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten, sprechen Sie. Einfach den Tipp, sprechen Sie und hören Sie zu und nehmen Sie wahr. Und wenn das funktioniert und sich die Balance hält, dann wird es auch funktionieren.
Okay, herzlichen Dank. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst, und bin gespannt, du hast ja auch noch einen Willkommenstag, was da heute noch vielleicht trotzdem noch an neuen Gesprächen, Begegnungen oder Erkenntnissen entsteht. Und ich danke Ihnen natürlich ganz herzlich und euch fürs Zuhören, und genau, noch einen schönen Willkommenstag.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.